auch mal anfangen mit dem Thema, bloß ganz kurz zum Background. Ursprünglich, und das war tatsächlich auch das erste Mal, wo ich hier auf der Invest war, das war im Jahr 2011, also mittlerweile schon ewig lang her. Ursprünglich komme ich aus dem Finanzsektor, habe mal irgendwann Finanzmathematik gemacht, bin dann zu Goldman gegangen und habe da die schönen Retail Structured Products verantworten dürfen, also Turbo-Zertifikate, Discount, Bonus, den ganzen Dreck, den man so kennt, womit Banken ganz gut Geld verdienen, aber vielleicht auch die ein oder anderen Anleger. Mittlerweile habe ich die Work-Work-Balance dahinter mir gelassen und bin hier in der Nähe an der wunderschönen Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Vollzeitbeamter, und genieße das Leben, um es so zu formulieren. Ansonsten haben wir noch einen Podcast, den mache ich mit dem Thomas von Finanzfluss, mit meinem adeligen Freund zusammen. Kommt immer am Samstag raus, vielleicht dieses Mal sogar am Freitag, weil wir gestern aufgenommen haben. Aber ob der jetzt heute noch online geht oder nicht, wurde mir noch nicht gesagt. Das könnte dann die große Überraschung werden. Mein Hauptzuhause ist ein Instagram-Account, da nenne ich mich prof.goldgraf. Das war eine ganz, ganz clevere Kombination aus meinem Nachnamen und dem ehemaligen Arbeitgeber. Und weil sich das irgendwann mal eingebürgert hat, haben wir das seitdem auch nicht geändert, auch wenn ich eigentlich den Namen ziemlich dumm finde mittlerweile. Und ansonsten gibt es noch einen Blog, auf dem sich auch mein Depot befindet, falls sich irgendjemand anschauen will, wie ich den ganzen Tag Geld verliere. Ganz wichtiger Disclaimer, bevor es losgeht. Ich weiß ja, es sind ja auch BaFin-Leute hier irgendwo anwesend. Der gesamte Vortrag ist selbstverständlich, und jetzt sagen ganz viele Leute mal keine Anlageberatung, aber Anlageberatung ist es sowieso nicht, weil das wäre, wenn wir uns individuell über Ihre, über eure persönlichen Vermögensverhältnisse unterhalten und ich dann Tipps gebe. Das war die Beratung. Wenn ich aber hier stehe und irgendwie sage, der Hedgefonds ist geil, alle kaufen, das wäre eher eine Empfehlung, wenn sich quasi so an alle Leute richtet. Aber ich halte mich da einfach so an die Leitlinien des Deutschen Journalistenverbands, glaube ich, nennt sich der. Man darf Produkte zeigen, man darf über die Vergangenheit dieser Produkte sprechen, man darf einen Chart der Produkte zeigen, aber man darf nicht das Wort kaufen sagen. Und da gibt es tatsächlich anscheinend in den USA, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar ein Gerichtsurteil, wenn ich ein Produkt, eine Aktie nenne und danach eine Rakete abbilde, dann zählt das auch als Anlageempfehlung. Deswegen habe ich alle Raketen aus dem Vortrag hoffentlich entfernt und man sieht keine mehr. So, jetzt fangen wir mit dem Thema an. Und ich weiß nicht, wie viele Leute aus meiner oder einer höheren Generation sich hier im Saal befinden, die noch den tollen Film Fight Club kennen. Wer kennt noch Fight Club? Okay, Gott sei Dank, weil wenn ich das in der Vorlesung sage, dann gehen teilweise überhaupt keine Hände mehr hoch und ich würde am liebsten aus dem Fenster springen. Die erste Regel des Fight Clubs, beziehungsweise die erste Regel des Hedge Fund Investings, habe ich es jetzt einfach mal genannt, das ist eigentlich die wichtigste und die einzigste und die lautet: Don't invest in Hedgefonds. Damit könnte man eigentlich den Vortrag schon beenden und alle Bier trinken gehen. Aber es kommen tatsächlich nur ein paar Slides. Es steckt allerdings, wie man vielleicht an diesem Chart sehen kann, so ein bisschen eine Wahrheit hinter diesem dummen Witz. Nämlich, wenn man mal hier guckt, ich habe hier den Eureka Hedge Fund Index abgebildet. Also sowas wie der S&P 500 nur für Hedgefonds, da gibt es mehrere, wie bei Aktienindizes natürlich auch. Aber was vielleicht auffällt, also der Hedgefund-Index ist das Blaue. Und der S&P, also beides sind Dollar, hier ist es tatsächlich nicht der S&P, sondern der SPY, das ist so der bekannteste ETF auf dem S&P 500. Der hat ein bisschen outperformed, würde ich sagen. Ich traue mich gar nicht, das auszurechnen, wie viel. Das ist aber nicht gerade wenig und die Zeitreihe geht so ungefähr auf 13 Jahre zurück. Und da könnte man natürlich jetzt versuchen, noch verzweifelt irgendwelche Argumente für Hedgefonds zu finden und sagen, ja, ja, dann die niedrigere Vola. Aber ich meine, wenn ich am Ende, keine Ahnung, wie viel 100% hinten liegt, dann ist mir die niedrige Vola eigentlich auch wahrscheinlich scheißegal. Das Schöne allerdings an dem ganzen Spaß ist, wenn man einen Chart weitergeht, wenn in doubt, zoom out, ist ja so ein netter Spruch aus der Influencer-Szene. Wenn man nämlich den Chart einfach mal erweitert und nicht nur seit 2010 anguckt, sondern von mir aus seit 1999. Der Grund, warum 1999, das ist einfach der erste Tag, an dem es diesen Hedgefund-Index gibt, dann verändert sich das Bild. Nämlich jetzt liegt plötzlich irgendwie der Hedgefund-Index deutlich, deutlich vorne vom S&P. Und wie man das zusammenbringen kann, glaube ich, sieht man vielleicht hier am Anfang wunderschön. Das hat ja angefangen so ungefähr zur Dotcom-Bubble. Neuer Markt und der ganze Spaß. Da hat es natürlich den Aktienmarkt zerlegt und die Hedgefonds im Mittel überhaupt nicht. Die sind da einfach weiter gestiegen und das ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil, den man da innerhalb von ein paar Jahren generieren kann, den der S&P am Ende gar nicht mehr schafft aufzuholen. Hier haben sie auch noch ein bisschen Vorteil generiert, wie man sehen kann, nicht so stark gefallen wie der S&P. Und dementsprechend könnte man die Zeitreihe eigentlich zerlegen und sagen, die ersten 10 Jahre lagen Hedgefonds deutlich vorne und die nächsten 10 Jahre lag der Markt deutlich vorne. Die Frage ist jetzt, wenn man sich überlegt, ob man sich so einen Spaß ins Portfolio legen möchte. Und das ist ganz wichtig, das möchte ich den Leuten hier nicht nahelegen. Ich persönlich glaube, dass für 99% der Leute, mich vermutlich inklusive, einfach so breiter ETF-Sparplan vermutlich das Richtigste ist. Damit kann man aber so wenig Geld verdienen, deswegen hört man das hier auf der Messe nicht. Und dann gibt es stattdessen die Edelfische oder investieren in Holz oder so weiter. Oder Hedgefonds. Damit kann man auch gut Geld verdienen, aber ich verdiene leider damit kein Geld. Die Frage ist jetzt, warum ist das so? Also wie kann das sein, dass 10 Jahre lang läuft super und 10 Jahre lang läuft es so richtig kacke? Da könnte man diesen Chart vielleicht heranziehen. Das ist mein absoluter Lieblingschart, der im Zweifelsfall gefühlt so alles erklärt, was aktuell am Finanzmarkt los ist. Selbst den Rebound der letzten Tage. Ist auch dieser Chart eigentlich die perfekte Erklärung. Das ist die Bilanzsumme von der US-Notenbank. Und man sieht, ja, die geht immer so ein bisschen hoch und dann mit der Finanzkrise hat man so ein neues Tool entdeckt. Nicht mehr langweilig Leitzins rauf und runter, sondern hey, wir könnten ja auch einfach in Anführungszeichen, ist nicht genau wie es passiert, in Anführungszeichen, wir könnten einfach Geld drucken und Assets damit kaufen. Vielleicht hilft uns das irgendwie aus der Finanzkrise raus. Und nachdem das da so super funktioniert hat, hat man das nochmal und nochmal gemacht. Die Bilanzsumme von ungefähr 1.000 Milliarden auf, wie viel ist das, 4.000 Milliarden hochgeschoben. Das ist das, was in Social Media auch gerne als Brrr bezeichnet wird. Also Brrr ist das Geräusch des Gelddruckers, wenn er die ganze Zeit die Scheine druckt. Auch wenn das nicht wirklich ist, was tatsächlich passiert. In der Corona-Krise hat man sich gedacht, was jetzt schon 10 Jahre super klappt, das machen wir gleich nochmal, aber doppelt so stark. Also hat die Bilanz nochmal um 4.000 Milliarden nach oben geschoben. Hier same. Und seit Anfang 2022, nicht ganz seit Anfang 2022, aber sagen wir mal seit 2022, eigentlich so Mitte des Jahres ging es erst richtig los, hat man sich gedacht, jetzt ist es Zeit, jetzt haben wir auch hohe Inflation, ist blöd, auch wenn, da könnte ich auch wieder eine Stunde drüber reden, dieser Chart nicht wirklich was mit der Inflation zu tun hat. Das kann man sich so vorstellen, wenn ich jetzt einfach 1.000 Milliarden druck und die gebe ich ihm hier in der ersten Reihe und er tut sie in den Keller, ist vielleicht verständlich, dass es nicht wirklich Inflation erzeugt, weil die liegen halt im Keller und er macht damit nichts. Sondern die Frage ist immer, was wird damit gemacht? Und so diese 10 Jahre lang hier wurde damit nicht viel gemacht. Die Kreditvergabe ist nicht wirklich angestoßen worden und nichts. Deswegen hat man auch keine wirklichen Inflationseffekte gesehen. Die kamen aber dann 2020 sehr, sehr deutlich zum Vorschein, bedingt durch weitere andere externe Faktoren. Aber sicherlich auch durch die Tatsache, dass indirekt die Notenbank die ganzen staatlichen Fiskalprogramme finanziert hat. So, der Punkt ist jetzt und das Argument ist, wenn die Notenbank ihre Bilanz hochschraubt, hat es eine Auswirkung, das eigentlich niemand bestreitet, das pusht Vermögenspreise zum Moon. Und dementsprechend könnte man jetzt, wenn man einen Case finden will für Hedgefonds, könnte man sagen, ja gut, die letzten 10 Jahre oder 13 Jahre waren jetzt vielleicht nicht so repräsentativ, weil wenn einfach alles steigt, nämlich jeder misst auch irgendwelche Oatlys, die was weiß ich produzieren. Wenn einfach alles steigt, dann kann man vielleicht auch mit aktivem Management nicht wirklich Alpha generieren. Dann kaufe ich mir einfach mein Alphabet und mach gar nichts mehr. 100% Alphabet oder 100% Amazon hat so ziemlich jeden aktiven Manager outperformed die letzten 10 Jahre. Jetzt könnte man halt das Argument finden und sagen, ja gut, aber jetzt geht die Zentralbankbilanz ja nach unten. Also vielleicht lohnt sich aktives Management wieder. Und wenn ich mal einfach den Hedgefund-Index angucke, wie er seit Anfang 2020 gelaufen ist, dann lag er zumindest besser als der Markt. Der Markt ist in US-Dollar, also in Euro ist Gott sei Dank besser, weil der Euro abgekackt hat gegen den Dollar. Also sind wir Euro-Investoren ein bisschen besser durchs Jahr gekommen. Der Markt ist so ungefähr 15% da und der Hedgefund-Index, ein bisschen, 2% wahrscheinlich ungefähr. Also wäre das vielleicht ein Case, jetzt nicht zwangsläufig für Hedgefonds, aber generell für aktives Management wieder. wenn nicht letzte Woche gewesen wäre. Weil ich meine, ursprünglich war ja der Plan, lass die Bilanz reduzieren. Ist doch eine super Idee, gefährdet sicherlich nicht die Stabilität vom Finanzsystem, ganz und gar nicht. Dann hat man trotzdem irgendwie die Ereignisse der letzten eineinhalb Wochen. Und was witzigerweise noch relativ unbeachtet von den meisten Finanzmedien passiert ist die letzte Woche, ist das da. Die Bilanz ist Gott sei Dank wieder nach oben gesprungen, aufgrund der Tatsache, dass sich relativ viele Banken in den USA von der Zentralbank Geld geholt haben. Es gibt auch neue Funding-Programme, das BTFP, Buy the Fucking Pivot, bezeichnet man das hin und wieder in der Insider-Szene. Also im Wesentlichen gibt es jetzt die Möglichkeiten für Geschäftsbanken von der Zentralbank wieder zu relativ günstigen Konditionen, auch wenn sie Zinsen zahlen müssen diesmal, aber zu günstigen Konditionen Liquidität zu bekommen. Und das hat einfach mal so die Bilanzreduktion um die Hälfte zurückgefahren. Und es gibt so schöne Studien und Überlegungen von JP Morgan zum Beispiel, dass diese, wie viel ist denn das, ungefähr 300 Milliarden, die es hochgegangen ist, it's just the beginning, das könnte bis zu 2000 Milliarden nach oben schießen über die nächsten Monate. Dementsprechend, vielleicht lohnt es sich doch wieder einfach unprofitable Tech zu kaufen und Richtung Mond zu fliegen. Am Bitcoin sieht man es übrigens schon, das performt eigentlich seitdem das angefangen hat wieder relativ gut. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem noch ein paar Worte zu dem Hedgefund-Thema. Und vielleicht das Wichtigste ist, was ist eigentlich ein Hedgefonds? Eigentlich müsste man auf Deutsch Fonds schreiben, aber ich weiß es nicht. Ich lehne irgendwie diese deutsche Bezeichnung ab. Mir tut alles weh, wenn ich das O mache. Deswegen nutze ich immer das Englische. Das bitte nicht hauen deswegen. Also ursprünglich kommt die Bezeichnung von Hedge, was ja für Hecke steht, aber auch für Absichern. Und das erklärt vielleicht auch, warum es die Hedgefonds in der Krise nicht so krass zerlegt hat. Irgendwo spielt eine Absicherung eine Rolle. Vielleicht erklärt das auch so die allgemein schlechte Performance, weil wenn man zu viel absichert, dann kann man sich vorstellen, dann zahle ich natürlich einfach viel zu viel für die Absicherung. Da gibt es auch deutsche Premium-Aktien-Fondsmanager, die relativ viel absichern und deswegen vielleicht nicht so gut performen. Aber wenn man sich jetzt überlegt, was ist die Definition von dem Ding, dann ist leider die Antwort, es gibt keine absolut eindeutige Definition. Es ist eigentlich ein Überbegriff für ein Sammelsurium von unterschiedlichsten Handelsstrategien, die auch eigentlich nicht wirklich miteinander was zu tun haben. Regulatorisch könnte man sagen, so die Definition ist vielleicht, dass es eben keinerlei oder fast keine Regulatorik gibt. Also so ein Aktienfondsmanager in Deutschland, long only, der darf halt nicht so viel machen, während eine Hedgefondsmanagerin, die auf dem Cayman Island sitzt, im Wesentlichen fast nicht beschränkt wird in dem, was sie tut. Nichtsdestotrotz, zumindest von den traditionellen Hedgefonds ist eigentlich so das oberste Ziel immer Kapitalschutz. Also es gibt so das schöne Saying, wenn man mal ein Verlustjahr abschließt, dann hat man in seinem Leben versagt. Also Verlustjahre sind Kacke, die möchte man nicht haben. Nichtsdestotrotz ist diese ganze Branche medial, würde ich sagen, von sogenannten schwarzen Schafen ein bisschen dominiert. Damit meine ich nicht unbedingt böse Leute, sondern damit meine ich Fonds, die in der Presse oftmals als Hedgefonds bezeichnet werden, aber eigentlich mit dem traditionellen Hedgefonds-Mindset wenig zu tun haben. Zum Beispiel eine Tiger Global, die wird immer wieder als Hedgefonds bezeichnet. Was die haben natürlich auch Hedgefonds-Lösungen, aber die haben auch ganz, ganz viel Venture Capital, also Investments in Startups. Und das hat überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was eigentlich klassische Hedgefonds machen. Ansonsten in Deutschland, ich weiß nicht, wer kennt den jungen Mann noch? Gott sei Dank noch ein paar. Das ist den gibt's immer noch. Der ist aber nicht mehr so jung wie auf dem Foto. Der gute alte Franz Müntefering, früher mal unter anderem SPD-Vorsitzender. Der hatte vor langen Jahren eine Debatte geprägt, nämlich die Heuschreckendebatte in Deutschland. Und deswegen findet man auch immer wieder, wenn's um das Thema Hedgefonds geht, die Bezeichnung, das seien ja Heuschrecken, weil das hätte ja Müntefering damals gesagt. Und da vielleicht auch nochmal diese Differenzierung, bei schwarzen Schafen habe ich es gerade schon gesagt, Müntefering meinte damit Private Equity Unternehmen, nämlich ganz konkret ging es um Blackstone. Das sind, oder den kann man durchaus den Vorwurf machen, dass es Private Equity Strategien gibt, wo ein Fonds herkommt, irgendwie einen netten, schönen deutschen Mittelständler kauft, die Hälfte der Leute rausschmeißt, die Firma zerschlägt und die Einzelteile weiterverkauft. Das ist nicht alles, was Private Equity macht. Also unter Private Equity fallen halt auch die Startup-Investments. Aber ist etwas, was man denen sicherlich vorwerfen kann. Witzigerweise hat es aber überhaupt gar nichts mit Hedgefonds zu tun. Also deswegen hier Public und Private. Hedgefonds sind eigentlich, zumindest die traditionellen, ausschließlich in den öffentlichen Märkten, in Public Markets unterwegs. Das heißt, die gehen nicht irgendwie hin und kaufen einen deutschen Mittelständler, um den dann zu zerlegen und Leute rauszuschmeißen. Sondern die kaufen sich Aktien, die an einer Börse gelistet sind. Vielleicht kaufen sie noch Derivate von irgendeiner Bank oder so, aber alles irgendwie Public Markets, also keine nicht gehandelten, nicht börsennotierten Unternehmen. Und es gibt auch nur eine einzige Subklasse von Hedgefonds, die wir uns gleich noch angucken, die wirklich versuchen, aktiv in das Business von Unternehmen einzugreifen. Viele andere haben einfach ein Basket, genau wie im Long-Only-Fonds auch, von irgendwelchen Aktien, die man sich kauft und wo man eigentlich nicht wirklich Einfluss auf die Geschäftspolitik oder so nimmt. Also das ist so vielleicht der große Unterschied. Nichtsdestotrotz wird das in Medienartikeln dann der Einfachheit halber anscheinend weiterhin als Heuschrecke bezeichnet. Was man auch hin und wieder liest, ist, dass Hedgefonds die Finanzindustrie dominieren würden. Die großen Hedgefonds, das sind die riesigen Player auf der Welt. Das sind dann meistens irgendwelche Leute in dunklen Anzügen, die wie bei Darkwing Duck in so einem dunklen Raum sitzen und die ganze Zeit bös lachen. Kann man sicherlich vielleicht dem einen oder anderen Manager vorwerfen, aber so on average, wenn man sich einmal mal anguckt, der weltweite Aktien- und Anleihemarkt ist so ungefähr 200 Billionen, also deutsche Billionen. Auf Englisch wären das dann Trillion. Wer sich den Mist ausgedacht hat, weiß ja auch nicht. Wenn man alle Hedgefonds der Welt zusammenschmeißt, und das sind wirklich viele, über 10.000 Stück, dann kommen die gerade mal so auf 5 Billionen. Aber es sind halt 10.000 verschiedene Strategien, die teilweise überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben. Dagegen die drei größten Investoren auf der Welt, das schwankt immer ein bisschen, ob es gerade die drei größten sind, aber so on average sind es eigentlich. Also der größte Brummer ist meistens der japanische GPIF, das ist der Government Pension Investment Fund. Das ist im Prinzip der japanische Pensionsfonds, kommt tendenziell eher weniger in der Presse vor. Frag mich ehrlich gesagt, warum. Den norwegischen Ölfonds, den kennt man vielleicht. Da heißt es immer, die Aktienrente, die macht man nach dem Modell entweder von den Schweden oder von den Norwegern. Nur hat der ein bisschen mehr Geld drin als die 10 Milliarden, die man da in die Aktienrente reinschippt. Und den chinesischen Staatsfonds. Wenn man die zusammenschmeißt, dann kommen die in etwa auf die gleichen Assets, die alle Hedgefonds der Welt zusammen verwalten. Will heißen, Hedgefonds mögen zwar aufgrund ihrer Handelsstrategie durchaus mal in der Lage sein, in Anführungszeichen den Markt zu bewegen, aber von den großen Playern im Sinne von, da ist das weltweite Vermögen, das stimmt einfach nicht. Man hat trotzdem vielleicht manchmal den Eindruck, weil viele Hedgefonds einfach under the radar in Nischenmärkten tätig sind und auch manche Trades machen, die man nicht so wirklich gut erklären oder nachvollziehen kann. Dazu aber gleich noch ein, zwei Beispiele. Ansonsten, wie kann man solche Dinger kaufen? In Deutschland ist der Vertrieb von klassischen Hedgefonds, damit meine ich so die schönen Cayman-Strukturen, an Privatanleger nicht erlaubt. Also man möchte Privatanleger davor schützen, dass die, böse gesagt, zu viel Rendite machen. Aber das ist nur ein dummer Witz. Nee, man möchte davor schützen, dass sie einfach in Sachen investieren, die man nicht so leicht nachvollziehen kann. Und wo es sicherlich auch viele Dinge gibt, die nicht geeignet sind, selbst für institutionelle Investoren. Was tatsächlich möglich wäre, sind Fund of Hedge Funds, also Dachfonds. Das ist theoretisch an Privatanleger sogar erlaubt zu vertreiben, aber ich kenne ehrlich gesagt keinen Dachfonds in Deutschland, den man an Privatanleger verkaufen darf. Die meisten restringieren sich selber freiwillig dann auf professionelle Investoren. Das kann auch ein Privatanleger sein, da brauchen sie 500.000 Euro Vermögen und müssen ein paar Trades im signifikanten Volumen gemacht haben. Dann könnten sie sich bei ihrer Bank umklassifizieren lassen und so einen Spaß dann auch kaufen. Es gibt aber eine andere Lösung noch oder zwei andere Lösungen. Erstens börsengehandelte FIDA, die kann man einfach ganz normal über einen Online-Broker kaufen, was es ist, gleicher Beispiel. Und es gibt mittlerweile auch viele Hedgefondsmanager, die sich den sogenannten Usage-Beschränkungen unterwerfen und dann Fonds anbieten, die auch ganz normal in Deutschland über die Sparkasse, über die Raiffeisenbank gekauft und gezeichnet werden können. Die dürfen dann nicht alles machen, was so ein Cayman-Fonds machen kann. Und meistens sieht man es dann, wenn es einen Cayman-Manager gibt, der hat dann halt irgendwie den Offshore-Fonds und den UCITS-Fonds. Der UCITS-Fonds performt nicht so gut wie der Offshore-Fonds, weil sie nicht alle schönen Dinge machen dürfen. Aber der UCITS-Mantel hat sich tatsächlich die letzten Jahre eigentlich gut weiterentwickelt, dass man viele Strategien da irgendwie reinpressen kann. Und vielleicht noch, bevor wir uns jetzt Beispiele dann angucken, es gibt manchmal so, oder die Frage ist, wie traden eigentlich Hedgefonds? Also was ist so ein klassischer Hedgefonds-Trade? Und da gibt es tatsächlich eine gute Fernsehserie, die nennt sich Billions, wenn Sie sich die angucken möchten. Die beschreibt eigentlich wirklich so, beruht auch auf einer wahren Gegebenheit. Also ohne das offiziell zu sagen, steht dieser Manager, der da in der Serie auftaucht, ein bisschen für Steve Cohen von Point 72. Steve Cohen hat tatsächlich auch mal Probleme mit der SEC gehabt. Mitarbeiter von ihm ist auch in den Knast gegangen. Ihm konnten sie aber Gott sei Dank nichts nachweisen. Also er kann weiterhin Geld managen. Er durfte ein paar Jahre kein Geld managen, das stimmt. Dann hat aber einer seiner Mitarbeiter einen Hedgefonds aufgemacht und interessanterweise genau dieselben Trades gemacht, die Steve Cohen machen würde. Und nachdem Steve Cohen wieder Geld managen darf, ist der Mitarbeiter wieder zurückgegangen und hat die Assets alle mitgebracht. Ist mit Sicherheit alles erlaubt abgelaufen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwas Verbotenes tun würden. Also den Film, die Serie kann man sich angucken, die beschreibt das Leben eigentlich ganz nett. So, das Wichtigste vielleicht ist, weil manchmal könnte man vielleicht, auch wenn man hier auf so einer Messe ist, den Eindruck gewinnen, so ein Hedgefonds-Trader, der sitzt dann am Tag vor irgendwie 1000 Bildschirmen. Das mag tatsächlich stimmen. Also die Anzahl der Bildschirme gibt manchmal so die Seniorität der Leute wieder. Die ganz Kleinen haben noch 2 Bildschirme. Wenn man dann größer wird, kriegt man mehr Bildschirme. Und wenn man aber dann so ins oberste Management aufsteigt, dann nehmen die Bildschirme wieder ab. Weil so ein CEO auch von einer Bank zum Beispiel braucht eigentlich im Wesentlichen bloß einen Bildschirm mit Outlook. Das ist alles, was man braucht, um das Business dann zu machen. Aber was Hedgefonds tatsächlich nicht machen, ist dieses klassische, sag ich mal, Daytrading, wo man dann so einen Chart hat oder viele Charts und dann malt man da so Linien rein und sagt irgendwie vorher, was damit passiert. Das spielt interessanterweise im institutionellen Bereich eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Das ist was eher von Privatanlegern gemacht wird. Und das könnte man natürlich jetzt damit ein bisschen verachten. Aber es gibt tatsächlich ein Argument, was ich selbst im Laufe der letzten Woche beobachten durfte. Es gibt einen relativ bekannten, zumindest in dieser Subszene, Copytrader in Deutschland, der so eine DAX-Intraday-Strategie fährt. Auch ganz gut, mit einer relativ guten Performance. Und macht es aber mit CFDs. Ich hatte mir seine Trades mal angeguckt und das Interessante ist, dass der CFD-Broker, der quasi die Gegenseite nimmt, diese Trades im Markt nicht widerspiegelt. Ganz einfach aufgrund der Tatsache, der junge Mann verwaltet 70 Millionen im Copy-Trading, was relativ viel ist, 70 Millionen in DAX-CFDs mit einem Hebel von 1000. Das geht nicht. Also am Montag hat er ein bisschen getradet. Wenn er diese Trades an der Eurex im DAX-Future wiedergespiegelt hätte, hätte dieser eine Mann über 10% des täglichen Handelsvolumens ausgemacht. Das heißt, was tatsächlich anscheinend passiert ist, was durchaus profitabel funktionieren kann, da spielt ein Mann gegen den Broker und der Broker hedgt sich gar nicht am Markt, sondern versucht einfach bloß Preise zu stellen, sodass dieser Mann auf Dauer verliert. Und das gelingt dem Broker anscheinend im Moment nicht. Also was ich damit sagen will, diese Intraday-Strategien funktionieren tatsächlich oftmals nur mit sehr, sehr, sehr kleinem Volumen, wenn man es in Wirklichkeit am Markt widerspiegeln würde. Und mit sehr, sehr kleinem Volumen meine ich, man kann ja keine 100 Millionen matchen. Das geht halt einfach nicht, weil damit bewegt man den Markt. Also wenn man mit 100 Millionen, selbst wenn man nur einen kleinen Teil nimmt, dann ein DAX-CFD mit Hebel 1000 zockt, da bewegt man halt den Markt schon mal um 10, 20 Punkte hoch. Und das sind halt oftmals die Punkte, die diese Menschen dann versuchen auszunutzen. Also nichts gegen Daytrading an sich, auch wenn ich da tatsächlich nicht so überzeugt bin, aber es funktioniert tatsächlich nur mit relativ kleinem Volumen und deswegen macht es auch oftmals wenig Sinn, wenn man eine erfolgreiche Strategie hat, die irgendwelchen anderen Leuten im Coaching zu verkaufen, weil dann haben ja alle diese Strategie und dann funktioniert sie nicht mehr. Ist auch ein Problem bei Hedgefonds, dazu aber gleich noch ein schönes Bild. Was sie tatsächlich machen, habe ich ein paar Beispiele dabei mit auch ein paar Fonds und Charts, dass man sieht, welchen Renditen man da im optimalen Fall rechnen kann. Was sie tatsächlich machen, sind so klassische Long-Short-Strategien, die kann man gleich noch ganz gut erklären. Aber es gibt auch so richtig, richtig kranke Sachen wie Kapitalstruktur-Arbitrage. Das müssen Sie sich so vorstellen, da geht der Hedgefonds-Trader geht hin und liest erstmal 300 Seiten Bond-Prospekt von irgendeiner scheiß Anleihe und dann nochmal von irgendeiner anderen Anleihe. Und Kapitalstruktur-Arbitrage wäre dann, ich shorte den Junior-Bond gegen den Senior-Bond oder ich shorte die Aktie gegen den Junior-Bond oder solche lustigen Sachen. Das kann man nicht wirklich nachvollziehen, wenn man nicht selber diese 300 Seiten Bond-Prospekt dann gelesen hat. Aber meistens finden die dann halt was, der Senior-Bond, der ist besichert durch irgendwas, der Junior-Bond nicht. Also das Pricing passt in Relation nicht, das nutzen wir jetzt aus. Das wäre so ein sehr, sehr nerdhafter Hedgefonds-Trade. Warum sollte man jetzt so einen Mist kaufen oder warum gibt es Leute, die sowas kaufen? Ich will jetzt gar nicht diese Charts angucken, vielleicht kann man sich den ganz kurz zu Gemüte führen, der ist von JP Morgan. Viele Hedgefonds-Strategien sind einfach in fallenden Märkten unkorreliert zum Markt. Also wenn es eine richtig hohe Vola gibt, das ist oftmals damit verbunden, dass der Markt nach unten geht. Und gerade in diesen Phasen, wenn die Vola sehr hoch ist, profitieren sehr viele Hedgefonds-Handelsstrategien. Und das ist somit ein Grund, warum es zumindest einen größeren Teil an sag ich mal, institutionelleren Anlegern gibt, die so ein Motto fahren, 20% Hedgefonds-Allokation kann man schon durchaus machen. Das grundsätzliche Problem dabei aber ist eigentlich das da. Das ist sowohl ein Problem von Privatanlegern als auch von Instis. Das heißt, so ein großer Pensionsfonds, der mag zwar viel Geld verwalten, aber vielleicht ist für diesen Pensionsfonds nicht clever, das Geld in Hedgefonds zu stecken. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, für viele Pensionskassen wäre im Zweifelsfall ein MSCI World ETF und vielleicht noch ein bisschen Bonds beigemischt, auch wenn Bonds letztes Jahr so richtig scheiße waren, vermutlich gar nicht mal so ein schlechtes Invest. Und auch unsere Aktienrente wird wahrscheinlich so gemanagt. Wenn ich den Kenfo anschauen, diesen deutschen Fonds für die kerntechnische Entsorgung, der hat zwar aktives Management mit ganz vielen Mitarbeitern, die auch alle jetzt eine Lohnerhöhung bekommen haben, Gott sei Dank. Inflation muss ja ausgeglichen werden, sonst zieht die soziale Kälte durchs Land. Aber der legt im Prinzip an wie ein Aktienanleiheportfolio und performt auch exakt so. Ich kenne so einen Performance-Chart, also 2 ETFs hätten sie auch getan, dann bräuchte man keine 300 Mitarbeiter. Gut, 300 Mitarbeiter hat er nicht, aber. Das Problem ist Manager-Selektion und Manager-Zugang. Nämlich der durchschnittliche Hedgefonds ist so ein richtiges Scheiß-Investment. Was ich damit meine, ist, wenn man sich den Chart hier anguckt, der ist eigentlich, finde ich, sehr, sehr aussagekräftig. Das sind verschiedene Dinge. Ganz links Aktienfonds. Über 10 Jahre die Performance angeguckt und die mittlere Performance gemessen am Median hier und der schlechteste quasi unten am Balken und der beste oben am Balken. Und was man schön sieht, ist, wenn ich einen random Aktienfonds kaufe oder gekauft hätte, weil dann hätte ich halt irgendwie 7,3% im schlechtesten Fall gemacht und im besten Fall irgendwie 8,7 von denen, die da jetzt angeguckt worden sind. Beim Hedgefonds schaut es ein bisschen anders aus. Das schlechteste Hedgefonds hat 0,4% gemacht und der beste 14,7. Und ich will natürlich am liebsten den 14,7 haben, aber die Frage ist, wie identifiziere ich den, bevor er die 14,7% macht? Und übrigens bei Venture Capital ist es noch viel perverser, bei Private Equity genauso, bei nicht Non-Core Real Estate ähnlich, aber bei Bonds und bei ganz normalen Core Real Estate sieht man, ist die sogenannte Manager Dispersion, also der Abstand zwischen dem schlechtesten und dem besten Management, relativ niedrig. Und das ist eben so das Problem. Also den durchschnittlichen Hedgefonds, der ist da, der ist zumindest über die letzten 10 Jahre deutlich schlechter als der Aktienmarkt gewesen. Das ist auch das, was der Index widerspiegelt. Den wollt ihr nicht haben. Den will ich nicht haben, der ist scheiße. Da will ich lieber einen Aktien Long-Only-Fonds haben, viel besser. Oder noch besser ein ETF. Und jetzt ist halt die Frage, wie finde ich irgendwie die guten Manager? Und dafür gibt es tatsächlich bei institutionellen Investoren den großen US-Stiftungsfonds zum Beispiel, Yale, MIT, Harvard sage ich nicht. Harvard hat eine richtige Scheiß-Performance. Oder bei Single Family Offices, also im Prinzip die Vermögensverwaltung, die nur für eine einzelne Familie das Geld verwaltet und wo alle Leute in diesem Office Angestellte von dieser Familie sind. Bitte nicht verwechseln mit Multifamily Offices. Multifamily Offices sind im Wesentlichen einfach nur in den meisten Fällen Vermögensverwalter, die alle Kunden ab einem bestimmten Volumen nehmen, aber sich Family Office nennen, weil es cooler klingt als Vermögensverwalter. Family Office hat dann auch so einen seriösen Touch. Die haben halt Leute angestellt, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als den ganzen Tag mit Hedgefondsmanagern zu telefonieren, um eben diese oberen, das obere Quartil oder das obere Dezil, was man immer haben möchte, möglichst vorher zu identifizieren. Und jetzt haben wir das Problem, dass viele Hedgefondsstrategien, genau wie den Daytrader, den ich als Beispiel genannt habe, eine gewisse Kapazitätsbeschränkung haben. Die sind halt in Nischenmärkten aktiv und in Nischenmärkten kann ich nicht jedes beliebige Volumen handeln. Will heißen, Hedgefonds können nicht unendlich Gelder von Kunden annehmen. Und jetzt habe ich nicht bloß das Problem der Manager Selection, also die guten Manager zu finden, sondern ich muss auch ins gute Management noch reinkommen, weil das gute Management wird gefunden. Es gibt, die haben im Prinzip, es gibt welche, die haben eine Warteliste an Leuten, die da rein wollen. Und sie können die Gelder nicht annehmen, weil sie wissen, wenn ich die Gelder annehme, kann ich die Trades, die ich im Moment mache, nicht mehr machen oder muss andere nicht so profitable Trades machen und meine Returns werden schlechter. Deswegen eigentlich ein gutes Hedgefondsmanagement sagt, wir sind kapazitätsbeschränkt, wir nehmen nicht mehr als 400 Millionen an. Es gibt Fonds, die wirklich nur 400 Millionen managen. Es gibt auch welche, die sagen, mehr als 10 Milliarden gehen nicht. Aber es gibt eigentlich immer so eine obere Schranke. Und ein Manager, der unendlich Geld annimmt, ist zweifelsfrei unbedingt nicht den Manager, den man haben möchte. Also Selektion und und Zugang sind so eigentlich so das Hauptproblem. Das haben Privatanleger, aber eben auch Institutionelle. Insbesondere, wenn es große Institutionelle sind, die jetzt nicht ein 10-Millionen-Ticket machen, weil es sich nicht lohnt. Weil wenn ich irgendwie 30 Milliarden manage, dann brauche ich den Anfang lauter 10-Millionen-Tickets zu machen. Kann man sich vorstellen, wie viel Vorsicht dann am Ende habe. Die kann ich ja gar nicht mehr überwachen. Das wäre zum Beispiel, sieht man hier die Allokation von US-Stiftungen, Harvard und Co., der mittlerweile so ungefähr 50% der Gesamtallokation sind in sogenannten Alternative Assets. Und von diesen Alternative Assets machen Hedgefonds einen, ich würde mal sagen, signifikanten Teil aus. Ungefähr so aufs ganze Portfolio gerechnet in etwa 20%. Sagt man, zumindest in dem Sektor ist eine Zielallokation von diesen Playern. So, und jetzt habe ich leider schon wieder viel zu viel geredet, was so mein klassisches Problem ist. Ich habe es vorher gewarnt. Deswegen schauen wir uns trotzdem noch ein paar Hedgefonds-Strategien an, was so gibt. Also der Klassiker, und das sind tatsächlich auch die meisten, der größte Batzen an Hedgefonds-Strategien sind sogenannte Long-Short-Manager. Das funktioniert eigentlich relativ simpel. Ich habe zwei Baskets in meinem Fonds. Ein Basket Long, da suche ich mal Aktien raus, wo ich glaube, dass die cool sind, dass die steigen. Und ein Basket Short, da suche ich mal Aktien raus, wo ich glaube, dass sie nicht so cool sind und dass die fallen. Das ist vereinfacht. Tatsächlich ist es noch ein bisschen komplexer. Tatsächlich sucht man sich die auch manchmal im Pärchen raus. Also hier als Beispiel, mein Pärchen ist BMW und Daimler. Sagen wir mal, ich glaube, BMW wird, egal was passiert, ich glaube einfach, BMW wird besser performen als Daimler. Dann wäre ein klassischer Long-Short-Trade, ich kaufe BMW und ich verkaufe Daimler. Das funktioniert so, dass ich mal von irgendjemandem, der Daimler im Depot hat und nicht verkaufen will die nächsten 10 Jahre, so habe ich so irgendeinen Pensionsfonds, der sagt, buy and hold until forever, von dem leihe ich mal die Daimler-Aktie, verkaufe sie dann und irgendwann später kaufe ich sie zurück und gebe sie dem Fonds zurück und zahle eine Leihgebühr dafür. Das sind klassische Short-Trades, wie sie legal möglich sind. Es gibt auch ungedeckte und nackte Shorts, die sind eigentlich nicht legal. Kann man darüber streiten, wie viel die ausmachen in Wirklichkeit. Lassen wir die mal weg. Wir bewegen uns hier in der Legalität. Wir sind ja seriös. So, und jetzt einfach mal hier drei Beispiele, wie die Aktien performen könnten. Dann sieht man, was der Fonds macht. Wenn BMW 5% hochgeht und Daimler 2%, wenn ich 5% bin ich long, die 2% verliere ich, weil ich bin Daimler ja short. Ich setze drauf, das fällt. Jetzt steigt es aber, scheiße. Macht der Fonds trotzdem 3%. Also wenn beide Aktien steigen, mache ich Gewinn, solange meine Long-Aktie mehr steigt als meine Short-Aktie. Wenn beide Aktien fallen, mache ich auch Gewinn, solange die Short-Aktie stärker fällt als das, was ich Long bin. Und scheiße wäre es, wenn Daimler besser performt als BMW, dann würde ich nämlich Verlust machen. Also diese Strategien haben, wenn man sie komplett neutral fährt, also wenn quasi die Longs genauso viel ausmachen wie die Shorts, dann sind die relativ unkorreliert zum Markt. Also es ist eigentlich scheißegal, ob der Markt hoch oder runter geht. Und so kann man sich vielleicht schon vorstellen, deswegen performen diese Strategien in Krisen eigentlich ganz gut. Wenn der Markt halt runter geht, dann gehen die halt im Zweifelsfall nicht runter. Das Einzige, auf was ich setze, ist eben, dass die Aktien, die ich im Long-Basket habe, dass die besser performen in Summe als im Short-Basket. Die dürfen gern 10% fallen. Solange der Short-Basket 30% fällt, ist alles gut. Also man hat eigentlich nicht so einen View, ob jetzt der breite Markt hoch oder runter geht. Und hier haben wir mal so ein Beispiel, mit welchen Returns man rechnen kann, wenn man einen guten Manager findet. Ohne dass ich jetzt behaupte, dass dieser Manager in Zukunft weiterhin performen wird. Das sind einfach vergangene Performance. Invenomic nennt sich der Ganze. Die haben einen Usage-Fonds sogar auch, der ganz normal in Deutschland theoretisch kaufbar ist. Das ist hier die Performance vom Non-Usage-Fonds. Der Usage-Fonds performt wie immer ein bisschen schlechter. Aber da sieht man eigentlich ganz schön, was da los ist. Also im Jahr 2019 zum Beispiel, oder im Jahr 2018 3%, 6% oder 4%, nicht so geil, 10%. Hier 2020 10% oder 12%. Und im Jahr 2021, da lief es so richtig gut, mal 50% ab, kann passieren. War natürlich für solche Strategien ein gutes Jahr. Also darf man jetzt nicht erwarten, dass es weiterhin so ist. So, ich sag mal, der klassische Return, den man erwarten kann, wenn man so ein Basket an Long-Short-Managern hat, ist ähnlich das, was der Markt performt, on average. Also man darf jetzt nicht damit rechnen, dass man mega outperformt. Es geht bei diesen Strategien nicht darum, den Markt krass outzuperformen, auch wenn die das ausnahmsweise mal getan haben. Deswegen habe ich sie gezeigt. Es gibt genug andere, die richtig scheiße performen. Sondern es geht einfach darum, möglichst unkorreliert zum breiten Markt zu performen. Dass man einen Teil vom Portfolio hat, wenn der Markt fällt, dieser Teil fällt dann halt vielleicht nicht, sondern macht entsprechend vielleicht sogar Gewinn und gleicht ein bisschen die Verluste, die man auf seinen normalen Aktienfonds hat, aus. Was gibt's noch? Es gibt auch welche, wie der hier. Das ist ganz normaler in Deutschland kaufbarer Fonds. Ich bezeichne es trotzdem irgendwo als Hedgefonds, weil er im Prinzip eine Long-Short-Strategie fährt. Die sind aber im Mittel eigentlich 100% Long. Also die sind 130% Aktien Long, 30% Short, macht in etwa 100% aus. Und man sieht es auch schön, die performen im Wesentlichen wie der Markt. So in der Krise haben sie tatsächlich ein bisschen mehr verloren, aber dann interessanterweise, als der Markt so ein bisschen runter ist, die letzten ein, zwei Jahre, sind die sogar gestiegen. Also die haben eher eine höhere Korrelation und sind auch viel, viel näher dran am breiten Aktienmarkt. Ist aber trotzdem so, was man als Long-Short-Strategie bezeichnen könnte. Schauen wir uns vielleicht noch ganz kurz zwei, drei weitere Strategien an. Ich erzähle nicht mehr so viel dazu. Hier kann ich am ehesten diesen Film empfehlen. Kennt ihn jemand? Betting on Zero? Sehr schön. Großartiger Film, unbedingt angucken. Geht um den Kampf von zwei aktivistischen Investoren, nämlich dem Herrn Ekman und dem Herrn Icahn. Und einer Firma, die eigentlich fast schon ein Schneeballsystem ist, nämlich Herbalife, die es aber heute immer noch gibt. Das sind die am meisten mediale Aufmerksamkeit genießen. Das sind nämlich Manager, sogenannte Aktivisten, die kaufen sich irgendwo ein in der Firma, schreiben dann dem Board oder dem Vorstand einen offenen Brief, sagen, ist alles scheiße, was ihr macht, folgende Vorschläge, die ihr machen müsst, damit der Aktienkurs weiter steigt. Bitte sofort umsetzen, sonst nerve ich euch jeden Tag weiter in der Presse und mit Briefen und sonst was. Also das sind vielleicht eher die man noch am ehesten als Heuschrecken bezeichnen könnte. Vom Herrn Ekman gibt es tatsächlich ein börsengehandeltes Vehikel, nämlich sein Hedgefonds Pershing Square. Er hat mittlerweile fast alle Assets in einer normalen Aktie drin und die nennt sich Pershing Square Holdings. Das funktioniert im Prinzip so, es gibt irgendwo seinen Hedgefonds, in dem man nicht investieren kann, dann gründet er eine Briefkastenfirma, die sammelt Geld ein und investiert in den Hedgefonds. Und diese Briefkastenfirma handelt an der Börse. Das ist das, was man als Feeder bezeichnet oder Fütterer, weil im Prinzip die Geld einsammelt und in den Fonds investiert und den damit füttert. Das hat aber die nette Eigenschaft, dass das Zeug kann man halt als Privatanleger im Zweifelsfall auch kaufen. Das ist eine ganz normale Aktie. Und Pershing handelt sogar bei den Neo-Brokern. Also bei Trade Republic kann man sich ganz normal Pershing-Aktien kaufen, obwohl das im Wesentlichen eine Hedgefonds-Strategie ist, die dahinter steckt. Was es sonst noch gibt, das ist vielleicht das, was am ehesten an das rankommt, was manchmal als Trading bezeichnet wird. Sind sogenannte Global-Makro-Strategien. Die machen im Prinzip Wetten oftmals auf makroökonomische Events. Also der Trader in einem Global-Makro-Hedgefonds sitzt dann da und sagt, okay, gut, ich habe mal die letzten 20 Interviews von allen Mitgliedern der japanischen Notenbank angehört. Ich glaube, die erhöhen die Zinsoberschranke beim nächsten Meeting. Und deswegen setze ich jetzt da drauf. Also doch irgendwo, das Trading in Anführungszeichen ist doch irgendwo fundamental getrieben, aber ist vielleicht noch am ehesten das, was man so manchmal aus Filmen und so kennt. Und somit der bekannteste Global Makro Manager ist Brevin Howard. Die haben tatsächlich auch mit BH Makro einen börsengehandelten Feeder, der sogar an der Börse Stuttgart handelt und theoretisch von Privatanlegern auch kaufbar ist. Und da sieht man auch schön die Performance von diesen Strategien. So, wenn es am Markt kracht, Finanzkrise, 30% ab, 20% ab, 20% ab. Wenn der Markt steigt, schaut die Performance nicht so gut aus. Also das ist wahrscheinlich so das beste Beispiel von unkorreliert oder vielleicht sogar negativ korreliert, was man findet. Wenn es am Markt richtig kracht, hier auch Corona, 28% ab. Im März, als Corona kam und alles gefallen ist, sind die 18% gestiegen. Also wenn es so richtig kracht und alles scheiße ist, dann laufen diese Strategien. Und vielleicht noch das allerletzte, ich glaube, eine habe ich noch, eine schaffen wir noch. Ja, eine Minute haben wir noch, ein Traum. Das ist wieder so eine richtig schöne Nerd-Strategie. Special Situations oder Event-Driven Fonds. Das sind auch wieder Manager, die gucken sich, wenn es irgendwelche Übernahmen gibt, Spin-Offs oder irgend solche Dinge, dann lesen sich die auch wieder 300 Seiten IPO-Prospekt durch und versuchen da eine Edge zu bekommen. So Microsoft Activision wäre zum Beispiel, da ist ja das Angebot von Microsoft irgendwie bei $95, glaube ich. Activision steht jetzt bei 75, ist schon ein relativ krasser Spread. Das impliziert einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Dreck nicht durchgeht. Aber ein Merger-Arbitrage-Fonds zum Beispiel wird sagen, okay, gut, ich kenne Leute beim Regulator, ich weiß genau, wie die denken. Ich habe vielleicht einen ehemaligen Regulator angestellt, der mittlerweile bei mir im Fonds drin, der sagt, ja, ich bin mal relativ sicher, dass es durchgeht. Dann würde ich sowas kaufen. Also da ist der Trade auch ein fundamentaler Informationsvorsprung, indem man einfach sagt, ich kann besser einschätzen, was der Regulator macht, ob er das erlaubt oder nicht, als der breite Markt zum Beispiel. Und ein Fonds, den es auch in Deutschland gibt, die sitzen in Deutschland, Meinberg nennen sich die. Das ist ganz witzig, wenn man sich einmal mal anguckt, was dieser, in Anführungszeichen, Hedgefonds im Portfolio hat, dann ist es halt so eine Hornbach Baumarkt AG. Und die Hornbach Baumarkt AG wurde von der Hornbach Holding gekauft und von der Börse genommen. Die haben aber bloß 90% bekommen, hier, zu dem Preis haben sie weggekauft, haben nur 90% bekommen, können aber, wenn sie einen Squeeze-Out machen, müssen sie die anderen abfinden. Und dann kommt irgendwie ein Gutachter im Service und entscheidet, was die anderen bekommen. Und Meinberg hat sich anscheinend gedacht, als das Delisting angekündigt worden ist, der Preis ist zu niedrig, wir kaufen das jetzt, setzen uns da rein und nerven die Hornbach Holding so lang, bis sie uns deutlich, deutlich mehr zahlt. Also das wäre so ein schöner anderer Trade von Special Situations, denen jetzt einfach so lang auf die Nerven gehen. Und man sieht ja auch, das handelt nicht mal an einer richtigen Börse, das ist so eine Hamburger Regionalbörse. Da sieht man zumindest noch, dass der Preis dort seitdem auch deutlich gestiegen ist. Und die setzen halt im Zweifelsfall drauf, dass sie noch viel, viel mehr rausholen können, wenn sie denen im Zweifelsfall nur mehr auf die Nerven gehen. Dass irgendwann Hornbach Holding sagt, okay, gut, ich habe keinen Bock mehr auf die Spacken, ich zahle die aus und dann bin ich die Gott sei Dank los. Und das allerletzte, das ist mein Liebling, Jim Simmons, gilt so als der erfolgreichste Hedgefondsmanager der Welt, ursprünglich mal Mathematiker, mit 40 Jahren hat er sich gedacht, er hat keinen Bock mehr auf Universität, jetzt schaut er sich mal diesen Finanzbereich an, vielleicht kann er da ja irgendwie was reißen. Und die Antwort ist ja, mit einer der besten Performances überhaupt, so 30% per annum nach Kosten, vor Kosten sogar 60% per annum und das auf 30 Jahre. Das ist eine Performance, die kann man schon mal mitnehmen. Das Witzige ist, dass gibt so einen schönen Artikel 2020, er ist entzaubert worden, weil er so richtig schlecht performt hat. Seine Fonds haben so richtig schlecht performt, waren down in Corona, alles scheiße. Das Lustige ist, er hat halt 4 Fonds. 3 sind für die breite Öffentlichkeit und einer, der verwaltet nur sein eigenes Geld und das Geld seiner Mitarbeiter. Und der war 80% ab im Jahr 2020. Also da sieht man wieder die Kapazitätsbeschränkung. Die besten Trades macht er für sich selber. Da lässt er auch niemand anderen rein. Da hat er die Investoren alle ausbezahlt und rausgeschmissen vor ein paar Jahren. Und da verwaltet er nur noch sein eigenes Geld. Und das läuft super. Und das breite Zeug, das kriegen dann die Pensionsfonds. Das läuft halt leider nicht so gut. Aber da verdient er auch gut an den Gebühren von diesen Fonds natürlich mit. So, und dann gibt es auch irgendwelche Retail-Sachen, die aber sich als Scam dann rausstellen, wie dieses Produkt hier, aber die Volatilitätsfonds lassen wir weg. Also ich schließe, don't invest in Hedgefonds mit einem Fragezeichen. Ich behaupte, für die meisten Anleger, auch für mich, lohnt sich der Aufwand nicht. ETF ist im Zweifelsfall langfristig die einfachere und deutlich, deutlich weniger fehleranfällige Variante. Aber wenn man Spaß haben will und wenn man das irgendwie cool findet, wie ich, mache den ganzen Tag ja auch beruflich nichts anders, als mich mit diesen Themen zu beschäftigen, dann habe ich mich zumindest dafür entschlossen, für eine größere Allokation in diesen witzigen Produkten. So, das war's. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Am Ende ein bisschen schneller, damit wir noch eine halbwegs Punktlandung hinbekommen, weil sonst schmeißt mich da jemand gleich raus. Da stehen nämlich schon viele. Ansonsten, wenn Sie mich ansprechen wollen, in der Blogger-Lounge hocke ich jetzt eigentlich die nächsten 2 Tage die ganze Zeit rum. Eine schöne Messe wünsche ich. Bis bald. Check it out.